Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen an diesem frühen Sonntagabend. Nach einer Woche Pause sind auch wir wieder zurück im Podcast-Alltag und da in der einen Woche trotzdem viel passiert ist, versuchen wir es jetzt alles mal ein bisschen aufzuarbeiten. Natürlich wieder mit der Unterstützung von Fabi und Sören. Guten Tag, ihr beiden. Grüße euch.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend, ausnahmsweise mal wieder an einem Sonntag. Und ich möchte heute die Einleitung starten und ich entschuldige mich nicht für meinen deutschen Reisepass.
Für deinen deutschen Reisepass entschuldigst du nicht. Perfekt, du hast schon eine gute Überleitung hergestellt. Das erste Thema, was ich auch aufgeschrieben hatte: die englische Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer ab 2025. Und nicht ganz überraschend ist es, Sören?
Thomas Tuchel. Ich glaube, als Außenstehender definitiv eine gute Wahl. Er kennt die Premier League, er kennt die englischen Spieler. Aber für die stolzen Inselbewohner sicherlich eine Entscheidung, mit der sie sich erstmal anfreunden müssen.
Herr Fabi, er hat ja in seiner Pressekonferenz überaus, sehr, sehr positiv über die englische Liga, über England allgemein gesprochen. Also es hörte sich schon so deutlich danach an, als ob die Engländer ihn eigentlich auch, nicht eindeutschen, sondern irgendwie quasi schon zum Ritter schlagen könnten. Ne? Also ist ziemlich beliebt gemacht.
Also ich glaube tatsächlich, ich habe mir die Pressekonferenz auch angeschaut, was man wirklich sagen muss, sein Englisch wirklich nahezu perfekt. Ich glaube, jeder, der von ihm, egal ob es jetzt zu seiner Bayern-Zeit war, aber Interviews auch gelesen hat, man hat schon immer deutlich rausgehört, dass er sehr an England und auch an Chelsea gehangen ist und da auch voll mit dem Herzen dabei war. Das ist, glaube ich, tatsächlich für mich war es eigentlich in einer gewissen Hinsicht auch irgendwo am Ende auch ein No-Brainer, dass es Thomas Tuchel wird, wenn man überlegt, sie waren auf der Suche nach einem Cheftrainer und der Markt, der letztendlich da war, war bis auf Thomas Tuchel eigentlich ehrlicherweise recht leer so. Kam es mir zumindest vor, spätestens nachdem Kloppo sich für eine andere Sache entschieden hat. Und ich glaube tatsächlich, spaßeshalber mit meinen englischen Kollegen auch natürlich ein bisschen hin und her geschrieben, waren auch nicht unbedingt vom ersten Moment an begeistert, aber irgendwie, es ist ein bisschen die Ironie des Schicksals im Zweifel, wenn er 26 den großen Cube landen kann, dass ausgerechnet ein Deutscher nach 66 den Kreis schließen kann. Wir werden sehen. Also ich glaube, er hat eine Top-Truppe, muss man sagen. Und er ist nach wie vor für mich, fußballtechnisch gesehen, einer der besten Trainer der Welt. Warum soll das nicht klappen?
Und wenn man es mal so sieht, Sören, ich meine, Vertrag von 25 an bis wirklich nur bis zur WM 26 deutet ja wirklich auf ein Projekt hin, wo man darauf wirklich zielgerichtet hinarbeiten kann. Und da braucht auch keine Rücksicht auf irgendwelche Spieler oder Sonstiges nehmen. Ne? Da steht wirklich nur dann letztendlich der Erfolg im Vordergrund.
Absolut. Und ich glaube nach wie vor, so wie man es in den letzten Jahren immer gesagt hat, dass das Talent einfach auch da ist in der Mannschaft, dass sie unfassbar gute Spieler haben. Und ja, wenn es einer schaffen kann, dann sicherlich Thomas Tuchel, weil Fabi hat es gesagt, gerade durch seine Zeit in Chelsea London, hat er sich, glaube ich, voll damit identifiziert auch. Und ich glaube schon, dass er auch Erfolg nach England bringen kann.
Lassen wir uns mal überraschen. Die letzten beiden Spiele in der Nations League wird auf jeden Fall noch der jetzige Trainer noch zu Ende führen. Ich meine, ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber ab 25 kann Thomas Tuchel dann voll durchstarten. Und ich glaube, die Engländer hatten wir sowieso von vornherein, muss ja die wieder zum Favoritenkreis zählen. Wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Spieler, der jetzt auch in die Jahre gekommen ist, dann auch nochmal so ein Highlight werden, da auch nochmal vielleicht so zum Abschluss nochmal einen rauszuhauen. Die letzten beiden EM und WMs waren ja auch schon ziemlich gut, aber der Fußball nur nicht so ansehnlich, haben halt nur die Ergebnisse gefehlt letztendlich. Ne? So, dann haben wir noch die Nationalmannschaft, Sören. Früher war es ja so, haben wir uns ja meistens geärgert, dass schon wieder eine Pause war. Aber jetzt kann man es sich zwischendurch unter der Woche dann auch ruhig mal anschauen. Das ist nicht mehr ganz so schlimm.
Ja, das stimmt. Also wenn man viel Freizeit hat und die nicht mit seiner Familie verbringen möchte, dann kann man definitiv die Nationalmannschaft anschauen. Stand sicherlich ganz im Zeichen des VfB Stuttgart, der ja mittlerweile wirklich auch ja, Nationalspieler ja, hervorbringt, die einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Aber grundsätzlich zu den Spielen im Detail kann ich hier leider keine Auskunft geben.
Okay, kein Thema. Dafür habe ich mich ja geopfert. Ja, ich meine, der Sieg in Bosnien letztendlich 2-1, Arbeitssieg stark ersatzgeschwächt. Einige Debütanten, Alex Nübel hatte da ja im Tor quasi den Vorzug vor Oliver Baumann erhalten, der dann gegen Holland sein Spiel bekommen hat. Unterm Strich Mund abputzen gewonnen und Einstellung hat bei allen gestimmt. War ein schönes Spielchen soweit. Edin Dzeko spielt auch immer noch. Da muss ich erstmal nachgucken, wie alt er ist. Mittlerweile auch schon 38 Jahre. Ja, und das 1-0 gegen die Holländer. Fabi, ich weiß nicht, ob du da vielleicht mal zwischendrin mal reingeseppt hast.
Ich habe das Spiel gesehen, ja.
War, fand ich, ein gutes Spiel der Deutschen, aber auch ein ziemlich erschreckender Auftritt der Holländer, gerade in der Defensive.
Also ich war tatsächlich vor allem von dem Auftritt der Holländer wirklich phasenweise auch schockiert, vor allem die erste Hälfte. Weil ja im Grunde genommen doch noch auch der ein oder andere Spieler wirklich mit Qualität auf dem Platz stand. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch so auslegen, dass es von der deutschen Mannschaft wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel war. Man hat sich dann am Ende auch wirklich belohnt. Ich finde auch das Ergebnis spiegelt ein bisschen den Spielverlauf und auch die Kräfteverhältnisse dann zumindest an dem Montag auch wieder. Und von daher kann man im Moment eigentlich nur hoch zufrieden sein. Wie es im Moment läuft. Es waren ja viele, viele Ausfälle, beziehungsweise Spieler dabei, die sonst in der Art wahrscheinlich die Chance nicht so früh bekommen hätten. Also man kann rundum zufrieden sein.
Ich denke auch. Ja, und auf der Torwartposition wird sich wahrscheinlich dann bis zu dem Zeitpunkt 26 ja letztendlich dann die Form bestätigen müssen. Wer da zu dem Zeitpunkt auf der Höhe ist, der wird dann wahrscheinlich auch die neue Nummer 1 werden. Ich meine, jetzt Alex Nübel hat gegen Bosnien soweit eigentlich einen guten Auftritt gehabt. Oliver Baumann musste gegen die Holländer, glaube ich, nur einmal wirklich in der Schlussphase einmal stark parieren und ja, unterm Strich auch beide guten Auftritt hingelegt, ne?
Absolut.
Gut, und dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit dem Alltag. Bundesliga, siebter Spieltag. Und den eröffnete am Freitagabend Borussia Dortmund. Und ja, die starke Serie, die famose Serie der Dortmunder hält weiter an. Freitags weiterhin ungeschlagen. 39. Freitagsheimspiel in Folge nicht verloren. Aber am Ende, Sören, war es ja ein Arbeitssieg.
Ja, im Ruhrpott einen Arbeitssieg zu feiern, ist, glaube ich, nicht schlimm. Es war grundsätzlich auch ein sehr verdienter Heimsieg, fand ich schon für den BVB. Auch wenn das Ergebnis dann sich natürlich knapp liest, aber der BVB war die bessere Mannschaft. Auch wenn man immer so den Eindruck hatte, wenn Pauli mal nach vorne gekommen ist, ja, dass die BVB-Abwehr nicht sattelfest war. Aber grundsätzlich, klar, musst du auch gegen St. Pauli gewinnen, aber es war ein verdienter Sieg. St. Pauli hatte dieses Traumtor von Smith, aber sonst war der BVB die bessere Mannschaft, verdiente 3 Punkte.
Aber Fabi, auch wie schon im letzten Heimspiel gegen Bochum, vermisse ich bei den Dortmundern eigentlich so ein bisschen, dass sie die Spiele mal ein bisschen frühzeitiger zumachen und nicht erst immer um die 70., 80. Minute, dass man da vielleicht schon mal zur 60. Minute schon 2-3-0 führt, oder? Also sie fordern auch ziemlich häufig ihr Glück heraus.
Ja, auf jeden Fall. Also zumal es auch so ist, dass du von Borussia Dortmund erwarten musst, dass man ein Heimspiel gegen St. Pauli gewinnt. Man hat es unnötig spannend gemacht. Man hätte durchaus auch mit ein bisschen Pech am Ende auch nur mit einem Punkt vom Platz gehen können. Ich glaube, ganz am Ende ist so ein schwieriger Name. Schwiegala, wie auch immer, keine Ahnung, ihr
Ach
wisst, wen ich
so,
meine. Die Riesenchance aus 5, 6 Meter habe ich noch im Kopf. Und man muss natürlich auch sagen, dass für mich nach wie vor so der Eindruck ja, vorhanden ist, dass Borussia Dortmund dieses Jahr halt eben nicht zur Top 3, Top 4 in der Liga gehört, sondern wirklich eine grundsolide, gute Bundesligamannschaft hat. Aber ich finde, da fehlt einfach ja, ein Stück weit, ja, wie sagt man da, die individuelle Klasse, finde ich. finde auch die Ballbesitzphasen, dass sich Borussia Dortmund unfassbar schwer tut gegen tiefstehende Mannschaften. Das war gegen Bremen so, das war
Bochum.
gegen Union so, Bochum, jetzt wieder gegen St. Pauli. Es ist relativ wenig, ja, Ideen auch im Spiel nach vorne. Klar kommst du immer wieder zu Möglichkeiten und in Summe betrachtet war es ein Arbeitssieg gegen eine Mannschaft, die du besiegen musst zu Hause, nicht mehr und nicht weniger. Und der BVB ist einiges schuldig. Und wie gesagt, ich bin wirklich extrem gespannt auch auf Dienstag. Kann natürlich sein, dass unter der Woche ein komplett anderes Gesicht gezeigt wird. Wir werden sehen. Aber am Ende berauscht mich der BVB im Moment überhaupt nicht.
Ja, und dann haben wir noch ein anderes Thema, Sören, was sich Nuri Sahin quasi ja jetzt die letzten Wochen immer wieder selbst dann aufmacht. Die Aufstellungsfrage, sowohl Sabitzer als auch unter anderem die schwankenden Leistungen von Emre Can, ja, der ja ziemlich in der Mannschaft angesehen ist, aber von den Leistungen her eigentlich die Wochen ja, mit am meisten abfällt.
Ja, absolut. Vielleicht ist es im Moment einfach dieses vermeintliche Formtief, was man so über die Saison hat, aber das ist klar. Ich glaube, von den beiden Spielern erwartet man schon mehr. Sabitzer, ja, hat ja dann auch die ein oder andere unglückliche Aussage getroffen in den letzten Wochen, dass er sich schon eher als Stammspieler sieht, aber die Leistung ja auch nicht unbedingt da ist. Aber grundsätzlich vielleicht auch ein Thema, da würde mich auch eure Meinung interessieren, wenn man sich den Kader anschaut und auch jetzt die Wechsel, am Freitagabend. Ob diese Mannschaft überhaupt in der Breite dann auch, wenn man eben mal Formtiefe hat als Spieler, die zu ersetzen sind. Und wenn man sich die Wechsel anschaut, also es sind jetzt keine Spieler, die reinkommen, wo man sagt, okay, das ist ein Verein, ist eine Mannschaft, was um, ja, welche um die erste, um ersten Platz spielt.
Nee, hatte Fabian ja vorhin schon gesagt, ne? Also Borussia Dortmund dieses Jahr, ich sag mal zwischen den Plätzen 5, 6, 7, so würde ich sie ansiedeln, auch von der Kaderbreite her. Hast du die anderen Mannschaften davor stehen, sei es Leipzig, Leverkusen, ja, schon deutlich davor, finde ich, was die Einwechselspiele angeht.
Absolut, also kann ich nur mit einstimmen. Also da können wir es auch kurz machen. Ich glaube, wir hatten es ja vor 2, 3 Wochen schon mal, wo man das angesprochen hat. Und am Ende des Tages glaube ich halt einfach, dass dieses Gesamtkonstrukt ziemlich waghalsig ist, mit dem man in die Saison gegangen ist. Also sei es auch mit Nuri Sahin als Cheftrainer, mit der Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist. Aber am Ende des Tages wird man sehen, im Moment sammeln sie ja fleißig Punkte. 13 Punkte. Ja, ist nicht optimal. Vielleicht hat man sich auch was anderes vorgestellt, aber irgendwo, denke ich, liegst du im geplanten Soll. Aber was ja auch noch zu erwähnen ist, dass der BVB die großen Teams, die kommen jetzt erst alle noch. Ich glaube, du hattest bisher nur Stuttgart. Der Rest waren Gegner, die du eigentlich schlagen musst, wo man auch Punkte abgegeben hat. Aber ich bin gespannt, wie es aussieht. Wenn Leverkusen, Leipzig, Bayern im Laufe der nächsten Wochen kommen, dann wird man sehen,
Der
wo
Schuh
man steht.
drückt auf jeden Fall nicht zu Hause, denn da sind die Dortmunder Erste der Heimtabelle, ne? Allerdings auswärts mit einem Punkt, da läuft es momentan so überhaupt nicht. So, Fabi, lass uns doch direkt weitermachen mit dem Samstagnachmittagstopspiel und das fand in Leverkusen statt, zwischen Leverkusen und Frankfurt. Ein Spiel, wo man sich so als neutraler Beobachter wirklich sehr darauf gefreut hat und freuen darauf konnte. Und ich glaube, wir sind eigentlich über 90 Minuten nicht enttäuscht worden bei dem Spiel. Von beiden Mannschaften nicht.
Absolut. Also ich glaube, mit das Beste, vielleicht das beste Spiel am ganzen Wochenende. Leider aber geprägt meines Erachtens von ja, ein paar Fehlentscheidungen, die wirklich bei mir für pures Kopfschütteln gesorgt haben, weil ich es teilweise wirklich nicht glauben konnte. Am Ende glaube ich, ein Ergebnis, was eher glücklich für die Leverkusener war, dass man mit 3 Punkten nach Hause geht, auch wenn man spielbestimmend war, mehr Spielanteile hatte. Doch hat Frankfurt das am Ende des Tages wirklich auch sehr, sehr gut mitgespielt. Durchaus auch gezeigt, was vor allem im schnellen Umschaltspiel nach vorne in der Offensive für Qualitäten stecken. Und ich glaube, am Ende wären Unentschieden, zumindest aus neutraler Sicht, wirklich das deutlich fairere Ergebnis gewesen. Und wie gesagt, die ein oder andere Entscheidung von Felix Zweier inklusive VAR führte eigentlich die Berechtigung des VARs ad absurdum. konnte ich nicht nachvollziehen, aber vielleicht könnt ihr beide da ja auch ein bisschen eure Meinung teilen, aber das war wirklich teilweise hanebüchen.
Ja, so, Didi Hamann hat es in der Halbzeitpause schon angesprochen gehabt. Also, das waren alles Elfmeter, die im Normalfall ohne VAR definitiv nicht gegeben worden wären.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, heute im Doppelpass, ich hatte es in so einem Ausschnitt nur Social Media gesehen, war ja Knut Kircher da, der hat es ja auch versucht zu erklären. Und das hat es irgendwie nur schlimmer gemacht. Man hat es einfach nicht verstanden, warum so entschieden wurde, so falsch ja dann auch entschieden wurde. Ganz merkwürdig auf jeden Fall.
Also es geht ja definitiv hauptsächlich, ich meine, über die Elfmeter ist die eine Sache, da können wir gleich vielleicht noch kurz drauf eingehen, aber es geht ja hauptsächlich um die Szene da in der 91., wo Etiquette da zum Kopfball hochgeht, aufs freie Tor draufköpfen kann und den Ball eigentlich reinmachen muss, kann. Und dann kommt Jonathan Tah von hinten, Etiquette ist in der Luft und kriegt von unten in so einen Stoß. Jeder von uns hat Fußball gespielt, hat das schon mal mitgemacht, die Situation. Du kannst, wenn du unten dann einen Schubser kriegst, kannst du den Ball nicht mehr richtig setzen. Und da dann zu behaupten, er wäre zu früh hochgesprungen und er hätte den Ball eh nicht reingemacht und so. Also ich weiß nicht, wen sie da letztendlich ja, verarschen wollen oder so, oder was sie uns da weismachen wollen. Aber jeder hat da, glaube ich, die gleiche Meinung gehabt. Also da hätte es definitiv, ich weiß gar nicht, ja, Elfmeter geben müssen, ne?
Muss auf jeden Fall. Und klar kannst du dann im Zweifel sogar noch drüber reden, ob es vielleicht auch noch eine rote Karte ist. Wenn man ganz ehrlich ist und dass der VAR gar nicht eingreift oder dass er sich die Szene nochmal anschaut, weil er geht ja klar in den Mann, er geht nur in den Mann. Klar, es soll jetzt nicht so klingen, als würde man Frankfurt unbedingt ja, den zweiten Elfmeter zusprechen wollen, aber das war schon extrem fraglich. Wie gesagt, am Ende glaube ich, ein Topspiel mit super vielen Fehlentscheidungen, die einfach nicht nachzuvollziehen sind. Auch der erste Elfmeter. Da kann mir jemand wirklich erklären, warum da gepfiffen wurde. Also selbst auch, wenn man sich die Bilder dann auch minutenlang anguckt, da kannst du keinen Elfmeter geben. Also wirklich beim. Nee. Also, wie gesagt, das war so ein bitter Taste. Letztendlich den Leverkusen dann wird es egal sein. Haben wieder 3 Punkte in einem Topspiel mitgenommen. Aber was für mich eigentlich diese Saison an den ersten 7 Spieltagen sichtbar war, dass Leverkusen sich in der Rolle, in der sie sich befindet, als Gejagter im Moment nicht so wirklich einfach tut und durchaus auch ja, die Möglichkeiten bietet für andere Mannschaften dort was mitzunehmen.
Definitiv, das haben wir gesehen am Samstag. Ne? Aber wieder, dass jetzt am 7. Spieltag auch das 7. Mal mindestens ein Gegentor kassiert. Jetzt nach 7 Spieltagen 13 Gegentore, sprich jetzt auch nicht unbedingt für die hochgelobte Abwehr des letzten Jahres. Ne? Aber zumindest haben sie nach vorne immer noch mal Glück gehabt. Wobei die Leverkusener sollen ja auch ja, bei dem 2-1-Siegtreffer da ja, von der unglücklichen Abwehraktion von Kevin Trapp profitiert haben.
Ja, das ja. Aber ich würde auch Fabi ein bisschen widersprechen, dass es unentschieden vielleicht gerechter gewesen wäre. Ich glaube, gerade die zweite Halbzeit fand ich Leverkusen schon die bessere Mannschaft. Klar, hinten heraus hatte Frankfurt diese Chance. Aber sie hatten einen Expected Goal Rate von 3,7 nach 80 Minuten. Also das spricht schon dafür, dass sie die zweite Halbzeit hatten sie schon unter Kontrolle. Und von daher würde ich schon sagen, dass jetzt kein also grundsätzlich kein schlechter Auftritt von Leverkusen und dass sie den Sieg schon verdient gehabt haben.
Ja, gut. Dann lasst uns mal weitermachen. Ich würde sagen, wir gehen in den Breisgau, wo es ja momentan auch sehr gut läuft. Der SC Freiburg, dem reichen, ja, starke 15 Minuten vor der Halbzeit, 13-0 Führung in die Pause gegangen und danach eigentlich in der zweiten Halbzeit weitestgehend alles bis auf den Anschluss alles im Griff gehabt. Überragend auch spielender Vincenzo Grifo. Ja, und die Freiburger. Da hätte, glaube ich, am Anfang der Saison so keiner mit damit gerechnet. Jetzt 15 Punkte aus 7 Spielen. Kann man so machen.
Ja, auf jeden Fall. Damit hätte ich vor der Saison nicht gerechnet. Das stimmt. Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass Augsburg ja so gar nicht irgendwie zurechtkommt ja, die ersten Wochen oder die ersten Spiele, weil das war jetzt auch gegen Freiburg wirklich ein Auftritt, gerade auch nach vorne, wo man sagen muss, so wirklich die eigenen Ansprüche erfüllen kann Augsburg im Moment überhaupt nicht. Weil ich hatte sie schon auf dem Zettel, dass sie wirklich auch ja einen wirklich einen guten Mittelfeldplatz erreichen, aber im Moment ich Also vielleicht könnt ihr das Rätsel lösen, woran es liegt. Aber gerade was die offensive Spielweise betrifft, ich muss ja sagen, letzte Saison war das wirklich gut, was sie unter Jestorup gespielt haben. Aber im Moment sehe ich da nicht unbedingt eine Verbesserung, weil der Kader ist besser geworden. Ich glaube, das muss man schon sagen. Aber die Punkte sind im Moment noch nicht da.
Das stimmt. Ich glaube, Fabi Sören sollte, glaube ich, ganz froh sein, dass es momentan beim FCA nicht so wirklich gut läuft, ne? Ich meine, jetzt die drei Auswärtsspiele, die Augsburger die Saison hatten, Torverhältnis von 1 zu 11, 0 Punkte. Boah, da muss man sich schon so seine Sorgen machen. Also der FCA sollte schon ziemlich schnell schauen, dass er wieder so ein bisschen auf die Schiene kommt und den einen oder anderen Punkt mal wieder sammelt.
Ja, absolut. Also ich glaube, an sich war es ja schon auch ein bisschen zu ängstlich, vor allem dann in der ersten Halbzeit, dass die Freiburger dann wirklich effizient innerhalb von einer Viertelstunde das Spiel für sich entscheiden, dass dann ja, in der zweiten Halbzeit zumindest ein kurzes, kleines Aufbäumen der Augsburger, aber dass es dann eben in der Bundesliga nicht reicht, da wirklich Zählbares mitzunehmen, das ist klar. Ich glaube einfach, dass der Anspruch, den man in Augsburg hat, im Moment in keinster Weise erfüllt wird. Vielleicht zu den Freiburgern aber auch, die im Moment ja wirklich auch in der Tabelle sensationell dastehen. Ich möchte es wirklich nicht alles negativ reden, aber im Grunde genommen fand ich, dass es der Spielplan mit den Freiburgern auch wirklich ein Stück weit gut gemeint hat. Jetzt an den ersten 7 Spieltagen, wenn man mal Stuttgart Bayern rausnimmt, dann hat man jetzt eigentlich die letzten Wochen wirklich Gegner gehabt, wo die Freiburger auch prädestiniert dafür sind, zu punkten. Es war Bochum, Heidenheim, gegen Pauli ging es richtig schief, Bremen und eben jetzt Augsburg. Von daher bin ich mal gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Jetzt hast du nämlich auswärts dann, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, nämlich in Leipzig. Und dann geht es dann langsam auch in die Phase, wo die schweren Auswärtsspiele kommen. Du spielst bei Union in Dortmund. Und das sind dann wirklich auch die Spiele, wo ich dann die Freiburger dran messen werde.
Ja, gebe ich dir recht, aber die 15 Punkte, die sie
Die
da
nimmt der
geholt
Kader.
haben,
Ja,
ne,
absolut.
die kann keiner mehr nehmen. Ja, und schönste Tor, glaube ich, des Spiels, Christian Günther da reingezimmert, ne? Hat 3-0 richtig schön gemacht.
Ja, waren ein paar schöne Tore dieses Wochenende dabei, ne?
Definitiv, aber ich glaube, über die Qualität der Elfmeter müssen wir nachher auch nochmal sprechen. Ne? Ja, das war jetzt nicht beabsichtigt, Sören, aber
Tolle Überleitung,
tolle
danke.
Überleitung. Lass uns doch direkt mal weitermachen mit dem Auswärtsspiel der Bochumer bei der TSG Hoffenheim.
Boah, ja, indiskutabel. Ich glaube, das steht über allem. Der VfL hat eins, ja, das erste richtig schlechte Saisonspiel gemacht in Hoffenheim. Du gehst nach einer Länderspielpause in ein Spiel, wo du dir eigentlich vornehmen musst, da wirklich was zu holen. Und vom Anpfiff an, muss man sagen, war die TSG die klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Nur 1-0 in Führung gegangen. Da hat ja, Bochum Glück gehabt, einfach, dass man da im Leben gelassen wurde. Zweite Halbzeit auch ähnlich. Die TSG klar die bessere Mannschaft. Dann ist der VfL ein bisschen glücklich dann auch wieder ins Spiel gekommen mit dem 2-1. Hatte die Chance, durch den Elfmeter das 2-2 zu machen sogar. Hinten raus wird es dann 3-1. Alles andere wäre auch, selbst ein 2-2 wäre mehr als glücklich gewesen, weil der VfL in diesem Spiel definitiv nicht Bundesliga-tauglich war. Das muss man ganz klar sagen. Gegen einen Gegner, den man eigentlich auch durchaus hätte schlagen können, wenn man mit einer klar anderen Einstellung reingegangen wäre. Aber die Qualität, so wie ich sie jetzt am Samstag gesehen habe, das reicht überhaupt nicht. Und wenn man jetzt auf den Spielplan guckt, kann es durchaus sein, dass du bis Ende November am Tabellenende mit einem Punkt stehst. Da gehen dann relativ schnell noch in diesem Jahr die Lichter aus dann. Und ich bin gespannt, heute, wenn wir aufzeichnen, soll eine Krisensitzung stattfinden an der Castropper. Ob es jetzt mit dem Trainerwechsel getan ist, möchte ich gar nicht bewerten. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Art und Weise, wie der VfL Fußball gespielt hat, am Samstag war einfach nur schlecht, nicht Bundesliga-tauglich. Und damit ja, kannst du zumindest nächste Woche dann, wenn die Bayern an die Castropper kommen, brauchst du eigentlich gar nicht antreten, weil damit kassierst du dann 10 Gegentore. Aber im Moment, ja, es läuft nicht. Ich hatte schon wirklich positive Emotionen eigentlich nach der Länderspielpause, aber ja, die wurden mal wieder, wie es fast jeder VfL-Fan kennt, zunichte gemacht.
Gut, Gut, lass uns mal ein bisschen langsam vorgehen. Also ich glaube, also aus meiner Sicht glaube ich nicht, das wäre, glaube ich, der falsche Zeitpunkt, auch jetzt da sofort wieder nach 7 Spieltagen ja, auf die Trainerposition zu schauen und zu sagen, hat keinen Sinn, weil sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel, also vom Interview her und so, auch die Spieler, was sie gesagt haben, glaube ich schon noch, dass da also alles zwischen Spieler und Trainer stimmt und ich weiß nicht, du gehst mit 0-1 in Rückstand, was natürlich ein fataler Fehler war. Ja, dann hast du die Köpfe schon wieder unten hängen. Klar, Kramaric kann natürlich mindestens 4 Hütten machen, dann ist das Spiel zur Halbzeit schon durch. Aber boah, ich weiß es nicht. Da muss, glaube ich, wirklich nur mal einmal dieses Erfolgserlebnis kommen. Sei es ein Punkt in Dortmund, der vielleicht möglich gewesen wäre, oder jetzt hier mit dem 2-2. Gamboa hatte ja dann auch noch gesagt, wenn wir 2-2 machen, gewinnen wir das Spiel 3-2. Bei TSG hast du dann auch gemerkt, hast du auch gemerkt, dass sie nach, wo der Elfmeter gefallen, gepfiffen wurde, dass da so auch der Kopf wieder kam, ne?
Ja, aber es bleibt das Problem überhaupt ist die Defensivarbeit. Du hast in den letzten 2, 3 Jahren hast du teilweise über 60, 70 Gegentore kassiert. Das zieht sich die Saison so durch. Es bleibt die große Baustelle. Du bist in das Spiel gegangen mit der Abwehr, die in den letzten 1, 2 Jahren über 60, 70 Gegentore kassiert hast. Du hast jemanden von Ajax Amsterdam auf der Bank gehabt. Du hast einen frisch gebackenen U21-Nationalspieler, Innenverteidiger auf der Bank. Also ich glaube, da würde es wirklich auch mal Zeit anzusetzen, dass man wirklich auch mal mutig ist, die Innenverteidigung mal durchzuwechseln. Klar, es liegt nicht immer nur an der Innenverteidigung, das ist ganz klar. Aber wenn sich das jetzt wirklich schon über Monate Spielzeiten hinzieht, dass man so anfällig ist, wenn du in jedem Spiel 2 Gegentore kassierst, ja, dann wird es schwer zu punkten. Ja, und ich glaube, das ist nach wie vor einfach die riesengroße Baustelle beim VfL.
So, Fabi, und wo Verlierer sind auf der einen Seite, sind auf der anderen Seite auch ja, glückliche Gewinner und einer davon ist mit Sicherheit Pellegrino Materazzo.
Ja, der seinen Abschied immer weiter nach hinten rauszögert, tatsächlich. Ich glaube, es ist ganz schwierig aus Hoffenheimer Sicht, weil so wie Sören sagt, es tut zwar weh, wenn man es ausspricht, aber im Moment der VfL einfach nicht erstligatauglich ist. Und ein Heimspiel letztendlich für die Hoffenheimer. Ja, was auch unter den Umständen mit der Qualität, die durchaus auch in der Mannschaft steht, einfach gewonnen wird. Das täuscht, glaube ich, jetzt für den Moment über viele, viele Dinge hinweg. Ich finde einfach trotzdem, ist es ja ein aufgeschobenes Problem und die Hoffenheimer werden die nächsten Wochen dann letztendlich ein Stück weit auch darunter leiden müssen. Das ist meine Meinung dazu. Und zum VfL Bochum hat Sören und du eigentlich auch alles gesagt, aber es wird tatsächlich die nächsten Wochen, wenn man sich den Spielplan anschaut, da kann es einem aus Bochumer Sicht wirklich Angst und Bange werden, ja.
Das wäre dann letztendlich 1 aus 11. Ich hatte mal geguckt, noch die anderen Ligen, Sören. Also ihr seid mit dem einen Punkt definitiv nicht alleine. In England haben wir auch noch 2 Mannschaften, die einen Punkt haben. Also von daher, ja, gut. Sehen wir es irgendwie, kommen auch wieder gute Zeiten für den VfL. Das Einzige, was ich mich halt gefragt hatte, aber das habt ihr mehr oder weniger schon beantwortet, ob das wirklich so ein guter Auftritt der TSG war oder wirklich so erschreckend schwach der Bochumer. Ich glaube, da können wir dann Zweiteres
Ja.
sagen, ne?
Ja.
Gut, den nächsten Befreiungsschlag nach Pellegrino Materazzo hat in Mönchengladbach Seoane geschafft mit einem 3-2-Heimerfolg. Doppeltorschütze Tim Kleindienst gegen seinen alten Arbeitgeber Heidenheim. Am Ende schon ein verdienter Heimerfolg der Gladbacher, der aber lange Zeit bis ja fast in die Nachspielzeit auf der Kippe stand, aber immens wichtig war.
Ja, weil es ein ausgeglichenes Spiel war. Aber das, was wirklich unterm Strich wirklich zählt, ist, dass die Gladbacher einen Riesenbefreiungsschlag einfach gemacht haben. Gerade auch, wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut. Der war sehr, sehr wichtig. Und schaut man auf die nächsten Gegner, die Gladbach hat, die sind alle schlagbar. Gerade auch mit der Art und Weise, wie sie sich Chancen erspielt haben gegen Heidenheim. Glaube ich schon, dass sie jetzt nach und nach so eine kleine Erfolgsserie einfach auch ja, starten können. Und von daher war der Heimsieg brutal wichtig. Ich glaube, das hat man wirklich auch allen angemerkt, da im Stadion, natürlich auch den Spielern, dass das ein Heimsieg war, mit dem man sehr, sehr gut leben kann.
Fabi, ich muss sagen, also wo die Heidenheimer dann quasi mit dem ersten Angriff da nach 12 Minuten 1-0 in Führung gegangen sind, habe ich ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass die Gladbacher da ja nicht mehr wirklich zurückkommen. Aber die Reaktion direkt danach war schon gut von den Gladbachern.
Ja, auf jeden Fall, wenn man ja auch ziemlich viel fürs Spiel gemacht hat. Ich glaube, es war seit langer Zeit mal wieder ein Heimspiel, wo die Gladbacher wirklich auch was geboten haben für die Fans. Es war ziemlich unterhaltsam. Am Ende auch verdienter 3:2-Sieg, auch wenn es nochmal knapp wurde. Ich glaube, da hat man ja wirklich sämtliche Steine fallen hören bei dem einen oder anderen Gladbacher. Jetzt bist du mit 9 Punkten, stehst du da. Jetzt sieht es auch wieder ein bisschen freundlicher aus. Wer sich die Tabelle anschaut, wenn das schief gegangen wäre mit 6 Punkten, dann wärst du nach wie vor da richtig dick unten drin gestanden. Das Wichtigste wird sein, dass sie jetzt da Selbstvertrauen draus ziehen und das dann einfach in die nächsten Wochen mitnehmen. Wenn man aber ganz ehrlich ist, haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die irgendwo in der zweiten Hälfte der Tabelle sich ansiedeln werden im Verlauf der Saison. Und das sind nun mal die Dinger, die du dann zu Hause gewinnen musst. Und das ist leider auch Teil der Wahrheit. Ich glaube, man sollte jetzt auch nicht anfangen, zu viel in Euphorie zu verfallen. Ich glaube, Kleindienst ist derjenige, den man definitiv hervorheben kann. Nationalmannschaft lief ja auch, oder die DFB-Elf-Reise lief ja auch für ihn wirklich super. Kommt nach Hause, beschenkt sein eigenes Team mit einem Doppelpack. Von daher denke ich schon, dass es auch ein paar positive Dinge gibt, die Gladbacher jetzt in Zukunft oder die nächsten Wochen mitnehmen können.
Ja,
Und da muss man aufbauen.
definitiv. Und kann auch richtig gute platzierte Elfmeter schießen. Also mein Aufruf wäre da eher an alle zukünftigen Elfmeterschützen. Lasst die Schieberei sein. Seitdem Lewandowski aus der Liga ist, hat das sowieso keiner mehr so richtig hingekriegt. Knallt die Dinger da einfach aufs Tor drauf, anstatt da den Torwart da mehr oder weniger mit Rückpässen zu langweilen. Ne? Also war ja nicht so dolle. So, und dann haben wir noch ein Spiel vom Samstagnachmittag. Ja, den mit Abstand abgezocktesten und ja, effektivsten Auftritt haben eigentlich die Leipziger hingelegt in Mainz. 2:0 hätte am Ende auch noch auch deutlich höher ausgehen können. Da kommen wir gleich bestimmt auf Benjamin Šeško noch zu sprechen. Aber unterm Strich sind das die Siege, ja, die man einfahren muss. Mund abputzen, nach Hause fahren und dann kann man sich in der Woche schon auf die Champions League freuen. So musst du die Spiele dann im Liga-Alltag einfach gewinnen, ne?
Ja, absolut. So wird es gemacht. Das zeichnet, glaube ich, auch die Entwicklung im Moment so ein bisschen bei Leipzig aus, dass sie sich auch in solchen Spielen ja keine Blöße geben. Ich glaube, seit 18 Bundesligaspielen ungeschlagen. Neuer Vereinsrekord. Das ist sicherlich ein Spiel, glaube ich, was jetzt, worüber man nicht eine Stunde diskutieren muss. Das war Start-Zielsieg für Leipzig. Die Mainzer, das glaube ich, kann man auch offen und ehrlich sagen, sind in der Qualität zu keinem Zeitpunkt irgendwie rangekommen, das Spiel spannend zu machen. Von daher sehr verdienter Sieg für Leipzig.
Fabi, brutal. Die Leipziger Defensiv jetzt in 6 von 7 Spielen zu 0. Wenn man sich da die anderen Top-Mannschaften anguckt, die Abwehr steht um Piet Gulagi und Willi Orban.
Ja, absolut. Dafür muss man auch sagen, dass der Offensive durchaus auch nochmal das ein oder andere vielleicht in den nächsten Wochen mehr kommen muss, weil ich glaube, es sind 11 Tore bisher, oder?
Kann sein, ja.
Für die Leipziger ein bisschen ungewöhnlich. Trotzdem, was in dem Spiel auffällig war, wenn man sich mal die Spieldaten anguckt, die Passquote der Leipziger, alles andere als einer Top-Mannschaft würde ich sagen, mit, glaube ich, 75, 76%, wie ich mir aufgeschrieben habe. Von daher sieht man schon, dass es in der einen oder anderen Situation schon noch darum geht, ja, vieles zu verinnerlichen, vielleicht auch noch mal mehr das auf die Straße bringen, was letztendlich an PS vorhanden ist. Aber am Ende machen wir es kurz bei dem Spiel. Es gibt nichts zu meckern. Die stehen mit 17 Punkten, punktgleich mit den Bayern an der Spitze. Und mit Leipzig wird zu rechnen sein.
Also zu meckern hätte ich schon noch was, zumindest anstelle von Xavi Simmons. Ne? Also wo Šeško da alleine aufs Tor zuläuft, auf Zentner und den Ball da nicht quer spielt. Also den hätte Marco Rose, hat er ja, glaube ich, dann nach der nächsten Chance auch noch sofort ausgewechselt. Ne? Also das war ja schon, wenn du beim Stand von 0-0 machst, weiß ich nicht, was dann mit dir passiert. Aber schon ziemlich grenzwertig. So, Fabi, dir gehört der rote Teppich. Samstagabend Topspiel Allianz Arena. Südgipfel gegen den VfB Stuttgart.
Ja, und am Ende ein ziemlich verdienter Sieg für die Bayern. Erste Halbzeit war, glaube ich, von beiden Mannschaften jetzt nicht wirklich topspielreif. Vielleicht lag es auch ein bisschen an den ja, Nationalmannschaftsreisen, die unter der Woche waren. Trotzdem da auch die Bayern überlegen, drückend, allerdings ohne wirklich nennenswerte Torchancen. Und in der zweiten Halbzeit ging der Matchplan dann vollends auf. Und was für mich hier im Moment ein Stück weit einfach beeindruckend ist, wenn man sieht, wie die Bayern dann eben auch nachlegen können, also personell. Jetzt leider Pavlovic sich verletzt und wird ein paar Wochen ausfallen. Es rutscht ein Palhinha nach. Du hast immer noch mit Conny Leimer jemand, der dann nochmal ja, eine Reihe hinten dran steht. Und ich finde das schon extrem von der Qualität her, was die Bayern im Kader haben. Offensiv, defensiv hat man ein super Spiel gemacht. Die Stuttgarter nur zu einer einzigen wirklichen Chance kommen lassen. Wohlgemerkt die Abwehr, die ja seit Jahren eigentlich kritisiert wird und du gehst mit einem Topspieler zu null nach Hause. Harry Kane hat man auch gemerkt, dass er unbedingt letztendlich nachlegen will und sich von der Krise letztendlich verabschieden will. Also von daher eine rundum gelungene zweite Halbzeit mit spielstarken Bayern und ja, ich glaube, das ist im Moment tatsächlich auch so mit das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat.
So, das 1-0 von Harry Kane war ja mehr oder weniger der Dosenöffner. Sah für mich zumindest so aus, dass ein Torwart, der den Anspruch hat, Nationalelf Nummer 1, sollte man halten, oder?
Ja, gerade wenn man so auf das direkte Duell dann guckt gegen Manuel Neuer, sicherlich. Aber jetzt, also klar, komplett rausnehmen kannst du ihn nicht, wenn er eben auf diesem Niveau irgendwann ankommen will, oder neuer Nachfolger werden will. Aber ist Harry Kane, die Harry Kane-Abschlüsse sind sicherlich speziell. Von daher würde ich ihn jetzt nicht ganz so an den Pranger stellen.
Ja gut, und der VfB wird sich dann, ja, Sebastian Hoeneß hat es gesagt, das Spiel vernünftig analysieren, jetzt nicht zu hoch bewerten, aber ja, in gewisser Art und Weise war er dann halt auch nicht wirklich zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Hat dann halt auch gesagt, bevor es 1-0 der Bayern fällt, hat Wagnumann war es, glaube ich, ja, die Chance ja selbst dann 1-0 in Führung zu gehen. Gut, wie es dann gelaufen wäre, weiß man nicht, aber unterm Strich war da für den VfB definitiv nichts zu holen gewesen. So, und dann machen wir noch weiter mit dem Sonntag. Und da grüßt eine Mannschaft, ähnlich wie der SC Freiburg, auch ziemlich weit von oben der Tabelle. Union Berlin, nach zuletzt 8 sieglosen Auswärtsspielen, feierten ungefährdeten, abgezockten 2-0 Auswärtssieg. Und Union ist quasi wieder da, wo sie vor 2, 3 Jahren waren, vom Auftreten her.
Auf jeden Fall. Die Null steht. Bo Svensson hat es, glaube ich, geschafft, wirklich auch eine sehr, sehr gute Defensiv-DNA zu implementieren in Berlin. Das sieht sehr gut aus. Ich fand, sie haben wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wobei ich auch für Kieler Verhältnisse sagen würde, es war jetzt nicht so ein Auftritt, dass man sagt, okay, die gingen direkt durch in die zweite Liga. Was einfach fehlt, ist die Qualität vor dem Tor. Und von daher würde ich schon sagen, beide Mannschaften können zufrieden sein, wenn man die Punkte ausklammern würde. Aber Union steht völlig zu Recht da oben, weil sie ja, es im Moment einfach sehr, sehr gut machen, defensiv stark sind und zumindest mit Tom Rothe finde ich persönlich im Moment einen unglaublich guten Spieler auf der linken Bahn haben, der sicherlich mittlerweile auch ein Update geworden ist zu so Robin Gosens, der ja nicht mehr da ist. Von daher kann man sehr zufrieden sein in Berlin.
Ja, Standardstärke ist auch wieder da. 2-0 zum Ende war ja auch ein Kopfballtreffer nach einer Ecke. Ja, und dann haben wir, Fabi, einen etwas, ja, doch schon überraschenden Auswärtssieg der Bremer.
Und ganz, ganz bitter für die Wolfsburger und Ralf Hasenhüttl. Vielleicht gar nicht so auffällig, aber mir vom Gefühl, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, dann stehst du jetzt förmlich eigentlich mit unten drin, obwohl du eigentlich damit gar nichts zu tun haben wolltest. Ja, am Ende fragt man sich, wie man letztendlich so ein Spiel vom Spielverlauf her tatsächlich so komplett aus den Händen geben lassen kann. Das ist nach den guten Auftritten gegen Bayern, gegen Leverkusen, spielst du zu Hause gegen Bremen und gehst eigentlich davon aus, okay, du gehst relativ früh in der 20. Minute in Führung. Ja, und dann ist irgendwas passiert. Keiner kann es wahrscheinlich wirklich erklären und das ganze Spiel läuft komplett gegen dich. Und jetzt geht es um Wunden lecken. Und ich glaube, langsam, aber sicher, wenn Hasenhüttl nicht anfängt, mit den Wolfsburgern zu punkten, können es für ihn auch irgendwann eng werden.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja noch vor 2, 3 Wochen gesagt, dass die Wolfsburger eigentlich das harte Programm, was sie die letzten Wochen hatten mit den ganzen Top-Teams, eigentlich immer sich gut verkauft hatten und da nur der Erfolg so den einen oder anderen Punkt hätten sie ja verdient gehabt. Und dass jetzt die Gegner kommen würden, wo sie eigentlich Punkte machen müssten, gut machen müssten. Aber dem war da nicht so, ne? Also die Bremer haben einen effektiven Auswärtsauftritt gezeigt. Paar richtig schöne Tore dabei gewesen, stark rausgespielt. Ich glaube, das dritte Tor war richtig schön von Duxch und Grühl vorbereitet. Agu hat dann ein Tor gemacht. Ja, konnte sich sehen lassen auf jeden Fall. Hat auch, glaube ich, so nicht jeder mit gerechnet. Auf Platz 8 jetzt die Bremer. Ist ruhig momentan an der an der Weser. So, und dann würde ich sagen, haben wir noch einen Blick Zeit für die zweite Liga, Fabi. Und da, ja, grüßt der Tabellenführer weiterhin aus Düsseldorf.
Ja, kaum zu glauben. Ich meine, wir beide bekommen das ja im Moment öfter mit, welche Euphorie das auch alles auslöst. Am Ende hast du natürlich jetzt auch ein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten, wo du gewinnen musst. Unabhängig davon, ja, Fortuna macht das alles ziemlich souverän. In einer gewissen Hinsicht mit einer Ruhe, die schon fast beeindruckend ist, wenn man ganz ehrlich ist, und der ein oder andere größere Club der zweiten Liga schaut neidisch in die NRW-Landeshauptstadt.
Ja, und die größeren Clubs können wir ja mal so ganz kurz durchgehen. Und da fängt es, glaube ich, schon mit dem Freitag an. Ja, nach 383 Tagen, ich habe es mir aufgeschrieben, feiert Darmstadt den ersten Heimsieg. Florian Kohfeldt fertig da mit einer beeindruckenden, ja, Kontertaktik den FC Köln mit 5:1 ab. Also, boah, die Kölner jetzt schon 18 Gegentore, Sören. Ja. Also unerklärlich eigentlich.
Unerklärlich, sie haben die Probleme. Ich erinnere mich vor, ich glaube, 3 Wochen war es das Spiel gegen Karlsruhe, wo sie auch 4 Gegentore gekriegt haben. Die Art und Weise, wie sie die Tore fangen, ist nicht gut. Wobei ich mich dann wieder an das Spiel, ich meine, wir waren da gegen Düsseldorf erinnere, wo sie defensiv eigentlich schon gut standen und sich da nicht belohnt haben mit 3 Punkten. Also sie sind, glaube ich, alles in allem, glaube ich, noch nicht so wirklich angekommen oder sie haben es noch nicht so gefunden. Und das ist ja das, was zählt in der zweiten Liga, was Düsseldorf im Moment wirklich perfekt macht. Das ist konstante Leistung, Punkten, auch wenn die Spiele nicht gut anzuschauen sind. Aber du musst halt die Punkte einsammeln und mit 5 Gegentoren wird schwierig in Darmstadt zu gewinnen.
Ja, und im Topspiel heute am Sonntag fertigte der HSV Magdeburg mit 3:1 ab. Konnte man, glaube ich, so im Vorhinein auch nicht wirklich mitrechnen. Erste Saisonniederlage für die Magdeburger. Ja, und nach dem Glatzel-Ausfall eine gute Reaktion des HSV 3:1. Und was haben wir dann noch? Dann würde ich sagen, den KSC noch, 94. Minute, 1:0 Siegtreffer. Die haben sich auch oben festgebissen, ein Punkt hinter Fortuna mit 19 Punkten. Ja, und dann haben wir noch das Debüt von Schalke-Trainer Kees van Wonderen. Das ist auch in die Hose gegangen. Hannover feiert da seinen 5. Heimsieg in Folge. 1:0 Sieg. Also, ich habe die große Befürchtung, Fabi, dass der ein oder andere große Club auch in der kommenden Saison weiter in der zweiten Liga verharren wird.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen, wenn man sich teilweise dann den ein oder anderen Club, Schalke, leider als bestes Beispiel hier, die Entwicklung, die der Verein nimmt, sorgt bei mir eigentlich innerlich eher die Sorge oder ja, verursacht die Sorge, dass es zwangsläufig irgendwann die nächsten 1, 2, 3 Jahre wirklich Richtung dritte Liga gehen könnte. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann siehst du einen ersten FC Köln, klar, die teilweise auch die Punkte verschenkt haben, so ehrlich muss man auch sein. Aber so kommst du in die Zweitligasaison nach jetzt, glaube ich, 9 Spieltagen. Ja, und so wirst du nicht aufsteigen. Dann haben wir eine Hertha, die irgendwo im Mittelfeld mittlerweile nur noch rumdümpelt. Ja, und das macht einem ehrlicherweise dann schon auch in der einen oder anderen ja, Situation Sorgen, wenn es um die Traditionsclubs oder die großen Clubs geht, die es einfach offensichtlich Jahr für Jahr nicht hinbekommen, entsprechend zu planen und wieder den Aufstieg gebacken zu bekommen, auch wenn es natürlich immer leichter ist, das einfach nur so zu, ja, fordern, aber ja,
Muss auch
zweite
Taten folgen
Liga
lassen, ne?
lehrt uns jedes Jahr eines Besseren.
Ja, und ein Überraschungsteam ist ja mindestens immer in den letzten Jahren mit aufgestiegen. Von daher wird das auch diese Saison kein Selbstläufer sein. Ein Selbstläufer diese Woche ist auch nicht die Champions League für die deutschen Teams. Da können wir ja mal.
Ja.
Ah, nee, bevor ich es vergesse, Fabi, und du wieder zwischenfunkst, den Gewinner des Spieltages.
Ja, für mich tatsächlich Harry Kane, Dreierpack, okay. Topspiel gewonnen. Taktik, System letztendlich bestätigt. Von daher geht mein Gewinner des Spieltags an Harry Kane.
Okay, bei dir, Sören?
Ich gehe mit Union Berlin.
Union Berlin, okay. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch. Mein Gewinner des Spieltages ist Haris Tabakovic. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum Tabakovic? Tabakovic hat es Gott sei Dank wieder hergestellt. Mein Handicap-Tipp beim Spiel Bochum gegen Hoffenheim. Und dadurch, ich habe hier quasi in der 94. Minute, wo das Tor dann gefallen war, ein bisschen gefeiert. Könnt ihr euch letztendlich einen Wunsch äußern, was ich euch aus meinem Urlaub mitbringen soll? Denn letztendlich waren es mit 3 Euro 250 Euro am Ende.
Ui, Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön. Und ja, ich denke, da solltet ihr dann auch ein bisschen von profitieren. Und ich bin dann für sämtliche Trikot-, T-Shirt-Wünsche, Kappenwünsche dann auf jeden Fall offen zu haben. Könnt ihr mir dann gerne noch zukommen lassen die Woche. So.
Nice.
Yes. War mal wieder an der Zeit. Leverkusen hatte ich auch Glück. Da hatte Wirtz ja noch kurz vor Ende noch eine Riesenchance aufs Dritte. Da hatte ich nämlich nur 2-1 mit Handicap für Frankfurt getippt. Von daher, ja, wurde auch mal wieder Zeit, was zu gewinnen. So, Champions League, Fabi. BVB in Madrid.
Ich sage 2-1 Real.
Okay, so, so. Und dann haben wir Juve, der VfB, zu Gast.
Boah. 2-2.
Ja, könnten sie bestimmt mit leben. Ja, und dann geht es am Mittwoch weiter. RB Leipzig schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand nach 2 Niederlagen. Spielt zu Hause gegen den FC Liverpool. Fabi.
Ja, es wird nicht reichen. Ich gehe 0-2. Hm? Wird eine ganz fiese Woche für die deutsche Mannschaft.
Das hört sich jetzt nicht so gut an. Oder siehst du in Barcelona was Besseres?
Ja, das ist natürlich, würde ich sagen, wir gewinnen schmutzig 1-0. Mein Gefühl sagt mir allerdings, wir könnten auch mit einem Punkt, glaube ich, ganz gut leben.
Meinst du wirklich? Die letzten Jahre in Barcelona war es doch eigentlich eher immer nur eine Frage der Höhe, oder?
Ja, let's see. Also ich würde mit einem schmutzigen 1-0 würde ich feiern.
Okay, und du, Sören? Die Bayern?
Ja, Bayern gewinnt 2-1.
Okay, gut. Leverkusen zu Gast in Brest.
Pflichtsieg.
Pflichtsieg? In Brest 2 Spiele, 2 Siege?
Pflichtsieg.
Pflichtsieg, okay. Die SGE zu Hause gegen Riga. Sören?
Auch.
Auch Sieg. Ja, und dann ein Spiel, die TSG auswärts in Porto.
Ja, das wird eine Klatsche werden. Also, sorry to say. Aber das wird ja wahrscheinlich ein 3-4-1-0.
Okay, alles klar. Und dann zum guten Abschluss noch, Sören. Da weißt du bestimmt richtig drüber Bescheid. Pavos FC gegen Heidenheim. Eine Mannschaft aus Zypern übrigens.
Ja, nein, also ich glaube, als deutscher Verein musst du gegen einen zypriotischen Verein auf jeden Fall gewinnen.
Schöne Schlussworte zum Abschluss der Folge, hervorragend. Dann lass uns mal überraschen, was uns dann die Woche im Europapokal so erwartet. Und dann sind wir nächste Woche voraussichtlich wieder ganz normal am Montag wieder. Ne?
Absolut, hört sich gut an. Ich wünsche euch eine schöne internationale Woche und wir hören uns.
Alles klar, bis dahin.
Tschüss.
Bis dann, ciao, ciao.